Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wenn man eine Minute vor 10 hier rumguckt, denkt man, hui, heute können wir aber einen Hauskreis machen. Jetzt ist irgendwie ein bisschen voller geworden. Sehr schön. Seid herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte gerne zu Beginn der Predigt mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und ich wünsche mir das von Herzen, dass du zu uns sprichst und dass du unser Herzen erreichst und dass wir ja eine tiefe Liebe zu dir und deinem Reich bekommen und dass wir uns öffnen für das Wirken deines Heiligen Geistes, damit du verherrlicht wirst durch unser Leben, Herr, und Menschen an uns sehen, dass wir zu dir gehören. So bitte ich, dass du jetzt auch die Predigt segnest und uns durch dein Wort erreichst. Amen. Liebe Gemeinde, nach dem Gottesdienst vom vergangenen Sonntag hatte ich so den Eindruck, dass ich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Am vergangenen Sonntag war Markus Rode von Open Doors hier und so habe ich mich entschieden, in gewisser Weise heute Fortsetzung zu machen zu der Thematik von letztem Sonntag. Für diejenigen, die nicht hier waren, möchte ich zumindest einen persönlichen Eindruck wiedergeben, so was mich zumindest an 4 Punkten sehr beeindruckt hat. Vielleicht vorweg einige Informationen nochmal zu Open Doors, auch für die, die letzten Sonntag nicht hier waren. Open Doors, offene Türen, ist eine Organisation, die in den 50er Jahren gegründet worden ist und damals das Ziel hatte, hinter den eisernen Vorhang, also in den Ostblock hinein, Bibeln zu schmuggeln. Das war dieser Anfang, Bibeln in Länder hineinzubringen, wo der Atheismus also zur Staatsideologie gehört. Diese Arbeit hat sich ausgeweitet und hat heute den Schwerpunkt, sich um verfolgte Christen zu kümmern auf der ganzen Welt. Und Open Doors tut das dadurch, dass sie Informationen sammelt und auch weitergibt, dass sie für diese verfolgten Christen beten, dass sie Hilfsmittel sammeln und weitergeben, Schulen dorthin fahren, die Christen besuchen und ermutigen, auch Bibeln, Literatur hinbringen und auch Schulungen durchführen. In Deutschland hat Open Doors ca. 90 angestellte Mitarbeiter und Markus Rode sagte, dass sie zu ungefähr 5 Millionen verfolgten Christen Kontakt haben oder über sie Bescheid wisst. 5 Millionen. Das vielleicht vorweg. Wir haben auch Informationsmaterial hier. Wer also sich da noch einlesen möchte, kann das gerne tun. Nun zu meinen 4 Eindrücken, die mich besonders beschäftigt haben. Markus Rode sagte, dass es weltweit 200 Millionen verfolgte Christen gibt. 200 Millionen verfolgte Christen. Ich kann mich entsinnen, als er das letzte Mal hier war, sprach er noch von 150 Millionen. Das heißt, in den letzten 4-5 Jahren ist das deutlich nochmal angestiegen. Diese Menschen werden sicher in unterschiedlichen Graden verfolgt. Aber was diese Menschen einfach machen wollen, sie wollen das tun, was wir heute Morgen tun. Sie wollen einen Gottesdienst feiern, sie wollen Hauskreise gründen, sie wollen in der Bibel lesen, sie möchten ihre eigenen Kinder im Glauben an Jesus Christus prägen, erziehen, einführen. Und sie wollen das Evangelium von Jesus Christus weitergeben. Mehr wollen sie eigentlich nicht. Und das ist ihnen auch dieses Recht zugestanden im Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, wird allen Menschen auf dieser Welt diese Religionsfreiheit ja garantiert, aber wir wissen, dass einige Staaten das wahrscheinlich nicht ratifiziert haben und dass es in vielen Staaten halt auch nicht geschieht. Diese Christen erleben Nachteile in ihrem alltäglichen Leben. Sie werden gemobbt, manchmal von der Nachbarschaft, wenn die erfahren, dass sie Christen werden, aber auch vom Staat drangsaliert. Sie werden überwacht, schikaniert, enteignet, manchmal verlieren sie ihren Beruf, manchmal ihre Häuser, ihre Wohnungen und dann werden manche auch eingesperrt, gefoltert und auch getötet. Wie gesagt, 200 Millionen Christen ist eine Zahl, die meine Vorstellungskraft komplett übersteigt. Auch das, was man diesen Menschen antut. Einfach nur, weil sie als Christen leben wollen. Das hat mich ja sehr bedrückt. Das Zweite, was mich sehr getroffen hat, war, er berichtete von einem Christen, ich weiß nicht mehr, wo es war, der gefoltert wurde und die Folter nicht mehr ertragen konnte und dann sagt hat, ich will nicht mehr an Jesus Christus glauben. Dann hat die Folter aufgehört und man hat ihn entlassen. Und dann hat er ein zweites Problem, dass er zwar der Folter entkommen ist, aber sein Glauben an Jesus Christus mehr oder weniger verloren hat. Und er dachte, Gott kann mich nicht mehr annehmen und nicht mehr lieben. Und er wollte am liebsten sterben. Und hat dann sehr mühsam seine Beziehung zu Christus wiedergewonnen. Und ich will mir gar nicht ausdenken, falls ich mal gefoltert würde, wie es mir geht. Und viele Menschen sind halt eben keine Helden. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Und das Dritte, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann, ist, er berichtete aus der Zeit, als in Aleppo, glaube ich, war es noch, der Bürgerkrieg herrschte, wahrscheinlich jetzt wieder zurückkommt. Und dann berichtete er von Kindergottesdienstmitarbeiterinnen, die am Ende des Kindergottesdienstes dann für die Kinder beten. Und die Mitarbeiterinnen sagten, wir beten dafür, dass die Kinder lebend nach Hause kommen, weil es in der Stadt Scharfschützen gibt, die auf Kinder schießen. Da denke ich, wer macht sowas? Was sind das für Menschen, die so etwas tun? Das ist unfassbar für mich. Und das Letzte, und da rückte Markus Ruhe mir zumindest noch viel, viel näher, er sagte, er rechnet damit, dass Verfolgung auch hier zu uns kommt, in unser Land. Er sagt, das wird wahrscheinlich irgendwie anders laufen, als das in manchen anderen Ländern ist, aber er sagt, es kommt schleichend. Als Beispiele nannte er, dass biblische Wahrheit nicht mehr ausgesprochen werden dürfen, ohne dass man Nachteile bekommt, dass man als Christ in irgendeiner Weise durch die vielen Datenerhebungen als Christ auch hier gekennzeichnet ist und unter Umständen dann vom Zahlungsverkehr, vom Wirtschaftsleben ausgeschlossen werden kann. So das, was mir hängen geblieben ist, da gab es noch viele andere Punkte. Markus entschuldigt sich auch nochmal, er hat seine Uhr vergessen, deshalb war der Gottesdienst so lange. Also es waren viele Eindrücke da, aber das sind so die vier Dinge gewesen, die mich ganz besonders bedrückt haben. Markus Rode betonte auch, dass er dennoch Hoffnung sieht und auch viele Zeichen der Hoffnung sieht, gerade in Ländern, wo Christen verfolgt werden. Es hat viele Menschen auch zum Glauben an Jesus Christus finden, die das vorher so nie getan hätten. Open Doors hat so ein Berufungsvers aus Offenbarung 3, wo es heißt, wache auf und stärke das, was dabei ist, zu sterben. Und ich hatte schon also für mich so den Eindruck, diese Predigt war ein Weckruf, sowas hört man nicht alle Tage, meistens predige ich ja auch hier, bin in diesem Thema nicht so drin. Das ist auch ein Ziel der Arbeit von Open Doors, die Christen aufzuwecken, die Gemeinden aufzuwecken, die nicht verfolgt werden und sie in eine gewisse Solidarität mit den verfolgten Christen mit hineinzubringen. So, das ungefähr zur Predigt, zum Gottesdienst vom vergangenen Sonntag. Jetzt wäre es schön, eine Umfrage mit euch zu machen, sagen, und was ist bei euch passiert in der Woche? Wie seid ihr mit dieser Predigt umgegangen? Hat sich etwas verändert in eurem Verhalten, in eurem Gebet? Habt ihr Konsequenzen gezogen? Ich habe gemerkt, dass diese Fülle von Informationen, auch von diesen eindrücklichen Informationen, wo euch ich jetzt vier genannt habe, einen auch erschlagen können. Dass man denkt, Verfolgung auch hier in Deutschland, also dass man zuerst mal an die eigene Situation denkt und dass man auch so ein Stück Angst und Lähmung bekommt oder dass man auch verzweifelt wird und darüber trauert, dass er sagt, warum passiert das Christen, so vielen Christen weltweit, dass sie so leiden müssen? Da kann man auch fragen, Herr, wo bist du eigentlich bei diesen Menschen? Eine Reaktion, die ich auch gehört habe, ist, dass Menschen ein schlechtes Gewissen bekommen. Sagen, hey, mir geht es so gut hier. Irgendwie fühle ich mich schuldig, dass es so gut geht. Und ja, manchmal kriegen Menschen ein schlechtes Gewissen, sagen, ich muss unbedingt etwas tun, auch um diesen Druck, um dieses schlechte Gewissen loszuwerden. So habe ich mir als Arbeitstitel für die heutige Predigt folgenden Satz gewählt. Wie kann ich verfolgten Christen im Sinne Jesu beistehen ohne zu verzweifeln. Also wie kann ich verfolgten Christen im Sinne Jesu beistehen, ohne zu verzweifeln? Ich möchte mit dem schlechten Gewissen anfangen. Schlechtes Gewissen als Motivation ist nie so hilfreich. Ich habe festgestellt, es gibt in meinem Leben Dinge, die kann ich nicht ändern. Und dafür muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Also zum Beispiel, ich habe mir meine Eltern nicht ausgesucht. Binsenweisheit. Aber was meine Eltern mir mit in die Wiege gelegt haben an Genetik, an Möglichkeiten, dafür kann ich halt nichts, auch für das, was sie mir ermöglicht haben. Und ich kann nichts dafür, dass ich in diesem Land geboren bin und wo ich auch immer noch lebe. Ich habe nichts beigetragen zu dieser Regierungsform, unter der ich lebe, zu der Geschichte unseres Landes. Auch nicht, dass wir so lange schon Frieden haben, und das ist in Deutschland ja nicht immer so gewesen. Ich habe nicht viel zum Wohlstand, zur Justiz und auch nicht zum Grundgesetz, auch nicht zu unserem Gesundheitssystem beigetragen. Und dafür muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber ich darf dafür auch dankbar sein. Denn es ist ja doch zum großen Teil ein Geschenk. Und ich muss selber einen Weg finden, wie ich mit diesen Gaben, die ich geschenkt bekommen habe, wie ich damit umgehe, im Blick und Verantwortung anderen Christen gegenüber, dieser Welt gegenüber und im Glauben an Jesus Christus. Noch etwas zum schlechten Gewissen. Manchmal denkt man auch, wenn ich sehe, was Menschen erleiden um ihres Glaubens willen und dann die Probleme meines Alltags sehe, denke ich, wow, das ist ja alles Pillepalle. Und was reg ich mich eigentlich über dies und das und jenes auf und was macht mir Kopfschmerzen und worum sorge ich mich und was treibt mein Gebet so alles an, wenn ich diese Menschen sehe? Ja, wenn ich der einzige Punkt bin, um den sich mein Leben kreist, dann ist es wirklich Schieflage. Aber dennoch muss ich ja in diesem Leben auch bestehen und ich muss meine Kinder ernähren, ich muss mich um meine Eltern kümmern und meinem Beruf nachkommen und ich muss mit meinen Krankheiten irgendwie zurechtkommen und mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Also es hilft nicht viel, die Probleme gegeneinander irgendwie auszuspielen, sondern wir müssen unser Leben hier leben, genauso wie die Menschen woanders ihr Leben leben müssen. Und noch etwas, was ich auch nicht tun kann, was ich gerne täte. Ich werde vermutlich nicht in die Verlegenheit kommen, Erdogan, Assad, Trump, Putin und die Mullahs im Iran abzusetzen. Ich würde es gerne tun. Und manchmal habe ich auch noch ganz andere Fantasien, was ich gerne tun würde. Ich kann auch nicht 200 Millionen Christen vor Verfolgung bewahren, so gerne ich es tun würde. Und ich meine das nicht als billige Entschuldigung, ich kann diese Welt nicht retten. Das hat jemand anders getan, damit hat Christus lange begonnen. Ich muss anerkennen, dass ich gewisse Grenzen habe, gewissen Einfluss nicht ausüben kann. Und ich auch letztlich nicht durchschaue, warum unsere Welt so aussieht, wie sie derzeit aussieht. Und ich auch keine Lösung habe. So, also das zu diesen Sachen, wo ich nicht so viel ändern kann. Und nun möchte ich dazu kommen, zu der Frage, wie kann ich verfolgten Christen dennoch beistehen, ohne zu verzweifeln. Also das Verzweifeln habe ich jetzt hoffentlich geschafft, dass wir das nicht tun. Und jetzt zu den Dingen, die wir tun können. Und ich möchte versuchen, so ein bisschen das von diesen 200 Millionen etwas runterzubrechen auf etwas, was man tatsächlich machen kann. Und wo wir wirklich auch konkret etwas machen können. Markus Rohde hat zwei Hauptanliegen uns weitergegeben, die Christen, die verfolgt werden, ihm immer wieder zutragen. Das eine Anliegen ist, dass sie sagen, bitte vergesst uns nicht. Wir sind doch eine Gemeinde weltweit. Wir als Verfolgte, ihr als Nichtverfolgte. Im 1. Korinther 12, Vers 24, Jörg, haben wir die Folie? Schreibt Paulus zunächst einmal natürlich an die Ortsgemeinde. Aber ich finde, dieser Vers, den kann man ruhig auf die weltweite Gemeinde Jesu Christi anwenden. Gott aber hat den Leib des Christus, die Gemeinde, zusammengefügt, um dem benachteiligten Glied besondere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib entstehe, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi. Natürlich schreibt Paulus dieses Bild, diesen Vers an die Ortsgemeinde in Korinth, wo es eben drunter und drüber geht, wo sie sich prügeln und so weiter. Und er versucht halt anhand des Bildes vom Leib zu sagen, hey Leute, es geht um Solidarität, um ein Miteinander. Aber ich glaube halt, dass wir dieses Bild vom Leib Christi wirklich auf die Christen weltweit beziehen können. Die Einheit der Christen ist zunächst einmal von Jesus Christus vorgegeben. Er ist der Herr, er ist für alle gestorben, die dazu gehören. Es ist seine Gemeinde. Aber diese Einheit ist uns auch als Aufgabe gegeben. Und vor allen Dingen dieser Vers, wo es heißt, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Dort steht im Griechischen das Wort Sympathie. Bei uns ist Sympathie ja oft, oh, dir geht's schlecht, Christina, ich fühle mit dir mit, verabschiede mich von dir. Das ist auch gemeint. Also so eine Art Mitgefühl ist schon gemeint. Aber auch, wie das in dem Text deutlich ist, eine ausgleichende Hilfe. Paulus sagt doch, das Glied, was leidet, braucht Unterstützung. Nicht nur ein Gefühl, es braucht Unterstützung. Damit es nicht abstirbt, damit es nicht verkümmert, damit es nicht zu kurz kommt. Es braucht Hilfe, wenn es alleine zu schwach oder auch zu krank ist. Und so sehe ich den Dienst von Open Doors als einen Dienst, der sich um diese Glieder kümmert, die schwach sind, die drohen zu sterben, die Hilfe brauchen. Und dafür setzen sie sich ein und dadurch, dass wir Open Doors mit unterstützen, denke ich, tun sie es auch stellvertretend für uns bei Menschen, an die wir sonst nie rankommen können, von denen wir nichts wüssten. Und von daher halte ich es auch für richtig, sie zu unterstützen, so gut wir es eben können. Aber wir können noch etwas konkreter tun, Jörg. Und dann nehmen wir uns mal die Folie 2 vor. Im Gemeindebrief sind über den Deepak, ein Nepalese, zwei Artikel. Einmal schreibt er selber über seinen derzeitigen Stand und Samuel schreibt einen Artikel, was wir mit ihm vorhaben. Deepak ist Nepalese und er hat in Widenest, in dem Bibelforum, hat er eine Ausbildung gemacht, eine theologische Ausbildung auch zum Missionar und hat dort eine Berufung erfahren, wieder zurückzugehen in sein Land nach Nepal, um dort unter seinen Landsleuten zu arbeiten. Und Samuel hat davon gehört und hat uns das vorgeschlagen, hat gesagt, wollen wir ihn nicht unterstützen. In Nepal kann man gut wandern und klettern, aber Nepal ist ein stark hinduistisch geprägtes Land. Und 2018 wurde dort ein sogenanntes Bekehrungsgesetz verabschiedet, das jedem Nepalesen verbietet, den Glauben zu wechseln. Also man darf als Hindu nicht Christ werden. Und durch dieses Gesetz gibt es also eine Handhabe, gerade auch Christen zu drangsalieren, was auch dort geschieht. Christen, die einfach nur ihren Glauben leben wollen, werden dort benachteiligt, manchmal eben auch von den Mitbewohnern gemobbt. Und es wird ihnen schwer gemacht, ein ganz normales Gemeindeleben überhaupt dort zu führen. Und Deepak wird dort vor allen Dingen im Bereich Hauskreise arbeiten, weil das eine Form ist, wie man in Nepal den Glauben leben kann. Er wird dort also Hauskreise unterstützen, Hauskreise gründen, Sprachkurse geben und so weiter. Und wir haben uns entschlossen als Gemeinde, Deepak zu unterstützen, wenn er zunächst einmal 2 Jahre nach Nepal geht. Das ist zunächst mal eine Information, was wir tun wollen. Aber wir suchen halt auch jemanden, der sagt, ich will mich um diesen Mann kümmern, und die Gemeinde über ihn informieren. Am besten wäre es uns ein Arbeitskreis. Jemand, der zu ihm den Kontakt hält, der ihm schreibt, der nachfragt, was er braucht, was er sucht, wie wir ihn am besten unterstützen können. Und wir wünschen uns, dass das jemand tut oder Leute tun, die das wirklich aus Freude tun, denen es am Herzen liegt und sagt, wow, ich habe noch keinen Dienst, aber das ist das, was ich tun will. Also wir suchen jemanden, der nicht schon viele Aufgaben hat und schlechtes Gewissen hat und sagt, oh, das mache ich auch noch. Und ich wünsche mir, dass so eine Gruppe stellvertretend für uns andere, die das nicht können oder nicht wollen oder es ja nicht so auf dem Herzen liegt, doch diesen Deepak unterstützt. Und dass wir auf diesem Wege die verfolgten Christen in Nepal durch die Hilfe an Deepak unterstützen können. Und ich finde, so haben wir einen Namen, so haben wir ein Gesicht, so kriegen wir nahe Informationen von Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und wo Hilfe ankommt. Und wem das am Herzen liegt, würde ich sehr freuen, sich nach mir beim Gottesdienst zu melden. Ich glaube, mit 1-2 Stunden Investition in der Woche kann man das gut machen. Das war das erste Anliegen. Wie kann man praktisch helfen? Open Doors, Deepak. Das zweite Anliegen, was Markus Rohde uns genannt hat, war, dass die verfolgten Christen immer wieder darum beten, dass wir für sie beten. Könnte man aufatmen und sagen, oh, das ist ja leicht zu tun. Und dann geht man sonntags aus dem Gottesdienst raus und Montag beginnt der Alltag und dann ist wieder Sonntag und dann kommt der Reichert und predigt über Open Doors. Und dann, ach, ich wollte eigentlich in der vergangenen Woche für die verfolgten Christen beten, ist nichts geworden. Naja, dann vielleicht nächste Woche, oder? Siegfried, du lachst. Ja, klar. Ich glaube, dass das halt also eine sehr eindrückliche, aufweckende Predigt einen wirklich anrührt. Aber dann muss man doch irgendwie konkrete Schritte tun, damit ich auch wirklich bete. Und meine Erfahrung für mich ist es halt immer, ich brauche einen Fixpunkt. Ich brauche irgendeinen Punkt in der Woche oder in meinem Tagesablauf, wo ich sage, da plane ich es ein. Wenn ich es nicht tue, ereignet sich es nicht. Ich muss es einplanen, ich muss einen festen Punkt haben. Ein Plan sagen, da plane ich es ein, ich mache es regelmäßig, sonst ereignet sich das nicht, wenn man es alleine machen will. Auch da hilft der Gemeindebrief vom Oktober, beziehungsweise jede Gemeindebrief. Norbert Glückmann druckt in jedem Gemeindebrief eine Seite ab zur Information und Gebetsanliegen für verfolgte Christen. Man kann sich das hinnehmen, sagen, okay, wenn ich es einmal im Monat schaffe, Gemeindebrief kommt raus, tue ich es, oder ich schaffe es einmal die Woche oder auch täglich. In der Gemeinde haben wir mindestens 3 regelmäßige Gebetsangebote. Kathi, ist bei euch Freitag noch? Nein. Dann haben wir 2. Sonntagsabends hier im Haus, verantwortlich ist dafür Astrid Bartholomew und Katie Bentine, kann man regelmäßig hier zusammen beten. Und mittwochs morgens um 7 Uhr, fast jeden Mittwochmorgen um 7 Uhr hier zum Gebetsfrühstück von 7 bis 9. Dort werden wir uns das auch vornehmen, für verfolgte Christen regelmäßig zu beten. Also wer sagt, ich möchte es nicht alleine tun, sonst funktioniert das nicht, hat mindestens 2 Punkte in der Woche, wo er das mit anderen tun kann. Ich weiß, dass es viele mittwochs morgens nicht können, aber wer es kann, plan es ein und irgendwann funktioniert es dann auch. Oder? Veronika? Doch, ne? So, das zu der Praxis des Gebets. Also man muss einen Fixpunkt sich schaffen, sonst ereignet sich das nicht. Das ist meine Erfahrung, vielleicht geht es euch ähnlich. 2 Dinge noch zum Inhalt. Ich habe mich gefragt, wie kann ich für diesen ganzen Themenbereich eigentlich angemessen beten? Wie kann ich für verfolgte Christen beten? Ich finde dieses Gebet, was Jesus dem Petrus zusagt, er sagt zu Petrus, ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das finde ich so seelsorgerlich und so einfühlsam in diese Situation, dass Jesus weiß, dass wir oft keine Helden sind oder dass verfolgte Christen keine Helden sind, aber dass Jesus für die betroffenen Christen glaubt, dass ihr Glaube nicht aufhört oder dass sie ihn wiederfinden. Ich habe gedacht, das ist eine Richtung, wie man beten kann für die verfolgten Christen, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, insbesondere dann, wenn sie sehr stark unter Druck kommen. Das zweite ist, auf der einen Seite für verfolgte Christen zu beten, aber was ist eigentlich mit den Verfolgern? Was ist mit den Scharfschützen? Mit den Politikern, die ich vorhin genannt habe? Wie betet man für einen Assad, der die eigenen Bürger vergiftet, also mit Giftgas beschüttet, ermordet und foltert? Wie geht man mit einem Erdogan im Gebet um, der in einem Federstrich einen Krieg vom Zaun bricht, 200.000, 300.000 Leute auf die Flucht schickt? Zivilisten, Kinder bombardieren lässt. Kann man mit Zorn im Bauch, in den Gedanken beten? Jesus sagt in Lukas 6, Vers 28, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Ich finde es immer sehr beeindruckend, wie anders Jesus denkt und fühlt und handelt. Weil Jesus, der kann auch mal zornig sein. Aber als er am Kreuz hängt, betet er: Vater, vergib ihnen nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das betet er nicht für seine Jünger, sondern für die, die ans Kreuz genagelt haben. Danke. Nochmal. Jetzt lese ich es ab. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da kommt das nicht drin vor. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß nicht, wo Jesus diese Kraft hernimmt oder diese Sicht hernimmt, aber da will ich mich halt auch dran orientieren. Jesus stirbt auch für die, die ihn ans Kreuz bringen, nicht nur für die, die aus seinem Jüngerkreis stammen. Er stirbt für die Menschenschlechter, Bombenleger und Scharfschützen. Was für eine Sicht auf uns Menschen und was für eine Liebe zeigt sich am Kreuz Jesu für alle Menschen. Und auch darin will ich mich in meinem Gebet leiten lassen und nicht von Wut und Zorn. Im Philipperbrief, der Philipperbrief ist ein ganz erstaunlicher Brief, den schreibt Paulus als Verfolgter. Er sitzt im Gefängnis, wartet auf seinen Prozess und es kann sein, dass er hingerichtet wird. Sehr interessant, was Paulus dort schreibt als Verfolgter, wie er betet. Er betet nicht dafür, dass er freikommt, dass er den Prozess gewinnt, dass die Haftbedingungen besser wird, sondern er betet dafür, dass selbst seine Peiniger und seine Richter Jesus kennenlernen. Er sagt, Hauptsache das Evangelium wird verkündigt. Er sagt nicht, ich warte, bis ich hier rauskomme und dann geht's los, sondern dort, wo er ist, dort ist er Zeuge Jesus und betet für die Situation, dass Jesus darin offenbar wird, verherrlicht wird, verkündigt wird. Im Grunde genommen betet Paulus so, wie Jesus das seine Jünger gelehrt haben, als sie ihn fragen, Herr, wie sollen wir denn beten? Da sagt Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das kommt noch alle Male vor und gib uns unser tägliches Brot. Das kommt auch. Aber am Anfang steht, dein Reich komme, Vater, dein Wille geschehe. Und davon möchte ich mich prägen lassen in meinem Gebet, ja, dass das Reich Gottes an erste Stelle kommt. Und all die anderen Sachen, die auch wichtig sind, danach. Und ein letztes schreibt Paulus im Philipperbrief, finde ich ganz erstaunlich. Und das wünsche ich mir, dass das die verfolgten Christen spüren. Er sagt den Philippern, ich spüre vor Gericht, dass ihr für mich betet. Ich spüre vor Gericht, dass ihr für mich betet. Das wünsche ich für Deepak, wenn er im November nach Nepal geht, dass er spürt, in Aachen sind Menschen, die für mich beten. Soweit für heute. Amen.